Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von SwissQuote von der Wall Street. Wow, 70 Rekorde, über 70 Rekorde im S&P in diesem Jahr. Die meisten Rekorde seit 1995. Ein fantastisches Jahr, fast 30% Kursanstieg ohne einen einzigen Rücksetzer von 10%. Was bedeutet ein so gutes Börsenjahr für das Jahr 2022? Well, historisch betrachtet müsste es weiter aufwärts gehen, auch wenn das nächste Jahr, vor allem die erste Jahreshälfte, volatil wird. Viel Spaß bei meinem Podcast und ich wünsche einen guten Rutsch. It's the final countdown. Jawohl, jetzt ist es bald soweit. Der letzte Handelstag der Wall Street naht und boy, was für ein fantastisches Jahr. Wir hatten einen Anstieg im S&P von Pi mal Daumen 28%. Der Nasdaq 100 auch etwa 28% im Plus. Der Nasdaq Composite ein Plus von 22% und der Dow Jones ein Plus von 19%. Wir hatten in diesem Jahr im S&P keinen einzigen Rücksetzer von 10% und wir haben über 70 Jahresrekorde gefeiert. Wenn man sich das Ganze mal historisch betrachtet anschaut, hatten wir damit im S&P die zweitmeisten Jahresrekorde in der Geschichte des Index. Man muss bis 1928 hier zurückgehen. Es gab nur ein Jahr mit mehr Rekorden und das war das Jahr 1995 mit 77 Jahresrekorden. Es war trotzdem auch kein so einfaches Jahr. Ich habe in den letzten Tagen oft darüber gesprochen. Der Index super, aber das Eingemachte, was unter dem Teppich passiert ist, nicht ganz so einfach. Und das sehen wir selbst bei den jetzt sehr starken saisonalen Trend. Die Weihnachtsrallye kam genauso, wie man erwartet hatte. Der Dow Jones 6 Handelstage in Folge im Plus, die längste Gewinnstrecke seit März. Aber das Verhältnis Gewinner-Verlierer an der New Yorker Aktienbörse zeigt sehr schön, dass eben viele Kandidaten an dieser Rallye eben nicht teilgenommen haben. Die Advanced Decline Line, die das reflektiert. Da sehen wir also, ging es ins Jahresende hinein trotzdem bergab. Das heißt also, viele Aktien standen quasi vor den Toren und waren kein Bestandteil des steigenden Marktes. Und dementsprechend darf man sich nicht wundern, wenn die Performance für das Gesamtjahr bei den Einzelnen eben nicht ganz so robust ausgefallen ist. Man sieht es übrigens auch bei den aktiv gemanagten Aktienfonds hier in den Vereinigten Staaten. 85% hinken der Performance des S&P in diesem Jahr hinterher. Im vergangenen Jahr waren es etwa 65%. Das zeigt also, dass in diesem Jahr die Rallye im Index auf sehr, sehr wenigen Werten im Tech-Universum basierten. Wir hatten über 1000 Börsengänge in diesem Jahr, ein absoluter Rekord. Der letzte Rekord war im Jahr 1996 mit knapp 850 Börsengänge. Aber auch hier, tja, eine wichtige Lehre mal wieder, dass man nicht alles kaufen muss, was an die Börse geht. 64% aller Börsengänge in diesem Jahr notieren unter dem Zuteilungskurs, haben also herzlich wenig Freude bereitet. Was passiert denn jetzt im nächsten Jahr? Schauen wir uns das Ganze mal historisch betrachtet an. Grundsätzlich kann man eins sagen, auf ein sehr gutes Börsenjahr folgt für gewöhnlich auch ein gutes Börsenjahr. Also nicht ganz so dramatisch. Wir haben ja immerhin 3 Jahre in Folge jetzt ein solides Plus. War übrigens die beste 3-Jahres-Phase an der Wall Street seit 1999. Aber wenn man sich das jetzt mal anschaut, nach so robusten Jahren müsste eigentlich das nächste Jahr auch zumindest okay ausfallen. Sagen wir mal ein Anstieg von etwa 10%. Das würde so in etwa auch dem Gewinnwachstum der Unternehmen im S&P 500 entsprechen. Das erste Halbjahr dürfte schwieriger sein als das zweite, weil die Geldpolitik in den USA doch deutlich gedrosselt wird. Ab April ist Sense mit den monatlichen Anleihekäufen. Vielleicht kriegen wir auch schon im März die erste Zinsanhebung. Der Staat wird auch weniger stimulieren, selbst wenn der zweite Teil von Bidens Paket kommt. Beim Wirtschaftspaket dürfte das Fiscal Cliff zu weniger Wachstum führen. Aber nochmal zur Statistik. Seit 1928 gab es also 11 Jahre, in denen die Börsenjahre, in denen die Börse so richtig schlecht lief. Ein Minus von mindestens 10% über ein Jahr hinweg. Aber nur in 2 Fällen war das Vorjahr so robust wie das Jahr 2021. Das waren einmal 1936 und 1973. 73 natürlich das Ölembargo Saudi-Arabiens. Das hat letztendlich gesehen also eine Sondersituation verursacht. Und 1936 die sehr schlechte Entscheidung der Notenbank, nach der Depression die Reserven der Banken, die Mindestreserven anzuheben. Großer Fehler. Und das waren quasi dementsprechend 2 Jahre, die trotz einer robusten Vorjahresperformance mit einem Minus von über 10% endeten. Also weit über 10% sogar. Also Fazit ist, ein gutes Börsenjahr spricht auch für ein gutes Börsenjahr 2022. Und damit kommen wir mal zu den Einzelwerten und den Sondersituationen aktuell. Wir werden, man mag es kaum glauben, am Freitag kommender Woche den Startschuss für die Berichtssaison sehen mit den Banken. Die Citigroup und JP Morgan meldet Ergebnisse und in der kommenden Woche haben wir Inflationszahlen. Das ist wichtig. Wir werden jetzt nämlich eine Verlagerung der Narrative bekommen. Ja, die Anzahl der Neuinfektionen steigt immer noch sehr stark in den USA, aber die Börse schaut ja immer voraus. Fauci sagt nun, dass wir Ende Januar ein Zenit bei der Omikron-Kurve sehen dürften. Viele an der Wall Street glauben, dass das statistisch gesehen sogar schon früher stattfinden wird. Und damit verschiebt sich jetzt quasi die Blickrichtung der Wall Street von Omikron langsam Richtung Berichtssaison und Richtung dem Thema der Inflation. Und das wird kommende Woche auch ein wichtiges Thema sein. Wir haben sehr, sehr viele Inflationsindikatoren und hier könnten wir mit etwas Glück die ersten Signale bekommen, dass das Zenit der Inflation möglicherweise schon hinter uns liegt. Wir haben am Dienstag den Einkaufsmanager-Index der Industrie. Die Inflationskomponente soll unter dem Niveau des Vormonats liegen. Dann haben wir am Freitag den Arbeitsmarktbericht. Das Lohnwachstum soll im Vergleich zum Vormonat langsamer wachsen. Und wir haben dann auch noch das Verbrauchervertrauen für den Januar, auch am Freitag. Und auch hier sollen die Inflationserwartungen unter dem Niveau des Vormonats liegen. Das wäre an sich schon mal ein gutes Signal. Einziger Risikofaktor sind die Verbraucherpreise. Deshalb Risikofaktor, weil die Verbraucherpreise aufgrund der Gebrauchtwagenpreise heiß ausfallen könnten. Jetzt sind Gebrauchtwagenpreise nicht die größte Komponente in dem Index, aber wenn wir eine Steigerungsrate kriegen von 49% bei Gebrauchtfahrzeugen, bei den Preisen dort, weil dann kann das die Rate eben doch auch stark anfachen. Genauso war es jedenfalls im November. Also die Inflationsdaten sind wichtig. Aber bevor jeder aufatmet und sagt, guck mal hier, die Inflation Zenit hinter uns und so, alles super, ändert nichts daran, die Notenbank wird die Geldpolitik weiter straffen. Wir werden weniger Anleihekäufe sehen, das Ende im März, vielleicht dann die erste Zinsanhebung im März, wenn nicht dann spätestens im Juni. Und damit ändert sich eben auch die Situation der Wall Street. Und gerade weil wir sehr hoch bewertet sind, droht also eine gewisse Komprimierung der Bewertung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses aktuell bei 21. Jetzt ganz kurz noch ein Blick auf die Einzelwerte. Wir haben hier Tesla leicht unter Abgabedruck, da gibt es eine Rückrufaktion und abgesehen davon die Citigroup mit sehr, sehr negativen Kurszielen. Die Citigroup, das muss man gleich dazu sagen, liegt bei Tesla schon sehr, sehr lange daneben. Das nur vorweg. Die Aktie wird immer noch mit Verkaufen eingestuft. Das Kursziel wird angehoben, aber von $236 auf $262. Wir sind bei $1,000. Das ist mal ein himmelweiter Unterschied. Der Analyst ist also sehr bearish. Wenn man sich allerdings die Kommentare des Analysten anschaut, dann müsste der eigentlich bullish sein. Denn es wird betont, dass die Gewinnschätzungen für 21 bis 2023 angehoben werden, weil die Nachfrage im vierten Quartal robust verläuft. Man glaubt, dass insgesamt im EV-Markt, also für Elektrofahrzeuge, das Verhältnis von Angebot zu Nachfrage vorteilhaft bleibt und dass die Bruttomargen, also die Gewinnmargen, weiter steigen werden. Klingt doch alles gut. Trotzdem ist das Kursziel weit, weit unter dem aktuellen Niveau. Es ist wahrscheinlich aus Sicht der Citigroup eine Frage der Bewertung. Ist aber wirklich ein Einzelfall. Wir hatten Wedbush, des Brokers, hat gerade das Kursziel auf $1,400 angehoben. Weiter auseinander kann das eigentlich kaum noch liegen. So, dann haben wir Ford und GM. Beide werden bei der Citigroup empfohlen. Insbesondere GM habe besonders gute Karten in Anbetracht der Elektromobilitätssparte. Und es gibt eine Auffrischung im Lkw-Bereich. Die Top-Aktie im Auto-Universum. Das Kursziel steigt auf $96. Und die Aktie könnte sogar im Bull-Case-Szenario bis auf $200 steigen und habe bessere Karten als Ford, obwohl auch da die Kursziele leicht angehoben werden. Lucid wird auch zum Kauf empfohlen mit einem Kursziel von $57. Das Unternehmen hat eine sehr, sehr gute Wachstumsstory, ist gut positioniert im EV-Markt. Man ist ganz klar unter den Marktführern im Bereich der EV-Technologie. Das betrifft einmal die Reichweite der Fahrzeuge, die Performance, die Ladedynamik und auch der Preis. Also in anderen Worten, viel Applaus hier. Biogen und Samsung. Da gab es gestern die Gerüchte, dass Samsung möglicherweise Biogen für $42 Milliarden kaufen könnte. Samsung dementiert das mittlerweile. Das Brokerhaus Cantor Fitzgerald betont allerdings, dass eine Übernahme für Biogen eigentlich mittlerweile die beste Exit-Strategie sei, wenn man sich die laufende Geschäftsdynamik von Biogen mal anschaut. Aber Samsung sagt, thanks but no thanks. Und das, obwohl man seit 2011 ein kleineres Joint Venture mit Biogen betreibt. So, Micron stand gestern in den Schlagzeilen. Aufgrund von Covid musste Samsung die Produktion in Xi'an in China drosseln für NAND. Ich muss noch üben, wie man das richtig ausspricht. Ist nicht NAND, wurde mir gesagt, sondern NAND Memory. Jetzt kurz zur Erklärung: Samsung, ein Drittel des gesamten NAND-Marktes weltweit. 40% der Produktion kommt aus dieser Region. Wenn hier Produktion also ausfällt, verschärft sich die Situation mit den Engpässen. Bedeutet, die Preise in dem Segment steigen. Und davon profitieren natürlich dann auch die Wettbewerber wie Micron Technology und Western Digital. Beide konnten am Mittwoch zulegen. Allerdings sagt Samsung heute Morgen, die Produktion in Xi'an läuft wieder normal. Das ging ja wirklich schnell, wenn man bedenkt, dass Samsung erst vor wenigen Tagen genau das Gegenteil gesagt hat. Klingt ein bisschen merkwürdig, aber gut, was soll's. Das hat Samsung jetzt gesagt. Trotzdem also dürfte das Umfeld aber für Micron und Western Digital erstmal positiv bleiben. So das Brokerhaus Cowen. Ich wünsche einen guten Handelstag und wünsche euch einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Immer eine Freude, hier mit am Ball zu sein. Wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Bis dann. Ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.